Ja, heute haben wir Bibelstunde. Heute soll es eigentlich auch darum gehen, um diese geniale Erfindung, wie wir ja aus der Gebundenheit oder aus der Gefangenschaft der Sünde befreit werden. Darum soll es auch heute in unserem Text gehen. Bevor wir das Wort Gottes lesen wollen und darüber uns Gedanken machen wollen, möchte ich noch vorschlagen, dass wir zusammen beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein liebender Gott bist, ein Vater, der sich um uns sorgt. Du hast deine Liebe darin gezeigt, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und das war deine Absicht, damit jeder, der an deinen Sohn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren gehen muss. Danke dir dafür, dass du diese geniale Erfindung gemacht hast und wir ja es im Glauben fassen dürfen. Du gibst uns dein Wort, du möchtest, dass wir es lesen, damit wir ja diesen Gedanken immer tiefer verstehen, damit wir immer mehr deine Liebe erkennen und uns ja unsere Sündhaftigkeit immer mehr aufgedeckt wird, sodass wir eine große Abscheu vor der Sünde haben, aber eine große Liebe zu dir. Ich bitte dich, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst, durch den Heiligen Geist unsere Herzen öffnest, damit dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und dass sich das in unserem Handeln und in unserem Tun widerspiegeln könnte. Bitte segne uns in diesem, wir vertrauen darauf, dass du es tun wirst. Amen. Bitte nimm Platz. Also wir sind im Römerbrief unterwegs und sind bei Kapitel 7 angekommen. Und zwar ist es schon ein fortwährender Gedanke während der ganzen Kapitel. Apostel Paulus möchte es der Gemeinde in Rom wichtig machen oder auf verschiedene Weise erklären, wie es sich mit dem Gesetz auf sich hat, warum das Gesetz gegeben wurde und wie es mit der Sünde auf sich hat, wie sie unser Leben bestimmt und wie das Gesetz unser Leben bestimmt. Und so beginnt eigentlich Kapitel 7 mit einer Frage: Oder wisst ihr nicht, Brüder? Also diese Frage fasst zusammen, was Apostel Paulus schon im Kapitel davor behandelt hat. Und er greift das hier nochmal auf und möchte der Gemeinde in Rom noch einmal vor Augen führen. Sie sollten sich doch intensiv damit beschäftigen, versuchen zu begreifen, was er ihnen weitergeben möchte. Und ich möchte diesen Text lesen, den wir heute betrachten wollen, Kapitel 7, Vers 1. Heute wird der Gedankengang bis Vers 13 gehen. Ich lese ab Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigenen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. So nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Also wir merken in diesem ganzen Abschnitt diese zwei Gegensätze, die dominierend hier immer wieder zum Ausdruck gebracht werden durch Apostel Paulus. Auf einer Seite kommt das Gesetz, er hebt das Gesetz hervor, und auf der anderen Seite die Sünde. Das sind so sozusagen, würden jetzt sagen, Gegensätze. Aber wie gesagt, er beginnt mit einer Frage, oder wisst ihr nicht, Brüder? Denn ich rede ja mit Gesetzkundigen. Das ist eine Zusammenfassung von dem Gedanken, oder er möchte den Gedanken aufgreifen, den er davor gesagt hat. Und das wollen wir jetzt auch etwas rückblickend betrachten. Im Kapitel davor behandelt Apostel Paulus die Sklaverei. Und zwar, er sagt, ihr wart Sklaven der Sünde. Ihr musstet tun, ja, was die Sünde von euch verlangt. Und habt euch sozusagen der Ungerechtigkeit als Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Das wart ihr früher. Jetzt sollt ihr euch das im Bewusstsein rufen, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern ihr seid befreit. Ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Und ihr stellt euch, oder ihr fordert sie auf, stellt euch nun als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit, aber die Frucht, die daraus entstand, als ihr euch der Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt hatte, diese Frucht, darüber schämt ihr euch heute. Das ist eine Frucht zum Schämen. Und letztendlich das Ende ist der Tod, der sichere Tod. Aber jetzt, sagt Apostel Paulus ihnen, jetzt seid ihr von der Sünde frei. Ihr seid Gott dienstbar geworden, also ihr Sklaven Gottes geworden. Und die Frucht, die dadurch entsteht, dadurch, dass ihr Gott dient, die Frucht ist Heiligung. Und das Ende, das ist das ewige Leben. Und im Vers 23, da fasst Apostel Paulus das nochmal zusammen, bringt es auf den Punkt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. die Neue Genfer Übersetzung sagt hier in diesem Fall, den Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also der gerechte Lohn und dieser Lohn, Lohn der Sünde wird vom Gesetz, ja, vom Gesetz wird das beurteilt und diagnostiziert. Dieser Lohn ist der Tod. Das unverdiente Geschenk aber, das Gott gibt, und zwar in Jesus Christus, durch und in Jesus Christus, ist das ewige Leben. Und mit diesem Gedanken schließt Kapitel 6 und dann sagt er im Vers 7, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich spreche ja zu Gesetzkundigen, also ich spreche zu Menschen, die etwas vom Gesetz verstehen. Gemeint ist in diesem Fall nicht unbedingt jetzt das Gesetz Gottes in dem Sinne, die 10 Gebote und so weiter, das ganze mosaische Gesetz, sondern überhaupt ein Gesetz. Dass jedes Land in sich Gesetze hat, die das Zusammenleben irgendwie ordnen und regeln. Und dieses setzt er bei ihnen voraus, dass sie solche Gesetze kennen und wissen, wie halt so das öffentliche Leben im Land, in der Stadt, wo auch immer, geregelt ist. Und er sagt, dieses Gesetz hat nur für Menschen, die am Leben sind, Geltung. Für Menschen, die gestorben sind, die tot sind, für die gelten, greifen diese Gesetze nicht mehr. Und dann schildert er das an einem Beispiel, und zwar Verse 2 bis 3, da greift er ein Beispiel auf von einer verheirateten Frau. Denn eine verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Ein Prinzip, das uns allen eigentlich recht simpel und klar ist. Denn auch wir kennen dieses Gesetz, wo man halt standesamtlich heiratet und dort sozusagen ja, auf Papier auch seine Unterschriften setzt und somit sich bindet und somit sich also gegenseitig das Versprechen gibt. Es gibt heutzutage auch gang und gäbe es in Praxis einen Ehevertrag aufzusetzen, wie auch immer, um auch dort, sag ich mal, klare Positionen zu haben. Klar zu sehen, wie was abgegrenzt ist. Ob das gut ist oder nicht, das möchte ich jetzt nicht zur Debatte stellen, aber auch wir kennen dieses Gesetz, wo ein Mann und eine Frau sich gegenseitig das Versprechen geben und gesetzlich wird das dann festgelegt. Und man kann das nicht einfach so auflösen, sondern man muss es auch, wie gesagt, per Gesetz machen. Und dies gilt, ja, dieses Gesetz gilt, solange der Mann, in diesem Fall ist gemeint, der Mann lebt. Und dieses Gesetz greift dann nicht mehr, wenn der Mann gestorben ist. Und somit ist die Frau in diesem Sinne frei. Und Vers 3 sagt dann noch einmal, wenn die Frau während dieser Zeit, da der Mann lebt und dieses Gesetz in Kraft ist, fremd geht, wenn sie ihrem Mann untreu wird und zu einem anderen geht, so wird sie als Ehebrecherin erfunden und auch verurteilt als Ehebrecherin. Sie wird in aller Augen als Ehebrecherin dastehen. Wenn aber der Mann stirbt, so greift dieses Gesetz nicht mehr. Und sie ist frei, einen anderen Mann zu heiraten. Das ist ein plausibles Beispiel, das Apostel Paulus hier bringt. Nun, das hat er nicht umsonst so dieses Beispiel genommen, weil er diesen Gedanken ja auch weiterhin verfolgt und er wendet es an die Gemeinde. Er sagt in Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, die im Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also hier greift er auch diesen Gedanken, weiterhin verfolgt er diesen Gedanken, wo man halt dadurch, dass der Mann gestorben ist, frei ist für einen anderen, so ist, seid auch ihr, ja, durch den Leib Jesu Christi gestorben. Also wir müssen festhalten, dass er hier Folgendes sagt. Jesus Christus stirbt stellvertretend für uns. Und an seinem Leib wurde das Urteil vollzogen, das durch das Gesetz gegen uns gerichtet war. Dieses Gesetz war gegen uns gerichtet. Aber weil wir auf Gott, auf Jesus Christus vertrauen, sozusagen in ihn hinein versenkt sind durch die Wiedergeburt, in ihn hinein getauft sind, und das hat auch, haben wir im Kapitel 6 ausführlich betrachtet, so sind wir mit seinem Tod mitgestorben. Und somit vom Gesetz entbunden, oder das Gesetz greift für uns nicht mehr. So beschreibt es Apostel Paulus hier, er sagt, wir sind dem Gesetz gegenüber tot. Aber, und weiterhin führt er den Gedanken weiter und sagt, aber durch Christi Auferstehung kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Das heißt, wie im Beispiel davor, bei der, Mann, bei der Frau, der Mann gestorben ist, das Gesetz greift nicht mehr, sie ist frei, einen anderen zu heiraten, so sind wir befreit worden vom Gesetz, um Gott fruchtbar zu dienen, bei Gott Frucht zu bringen. Und das versucht Apostel Paulus, das erklärt Apostel Paulus in den folgenden Versen, in Vers 5 bis 6. Da sagt er Folgendes. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also Apostel Paulus erklärt hier, wie es sich verhält mit der Ursache und mit dem Resultat oder mit der Frucht, wie er das hier bezeichnet, unserer Entscheidungen. Und zwar zum einen ist es unsere unerlöste, unsere eigene Natur, unser Fleisch wird als Fleisch bezeichnet. Früher war unsere eigene Natur, unser Fleisch, das Bestimmende in unserem Leben. Es bestimmte unser Leben in allem, was wir taten. Da wirkten sich diese, wie Apostel Paulus hier sagt, diese Leidenschaften der Sünde aus. Und diese Leidenschaften, sie sind durch das Gesetz geweckt worden. Nicht umsonst heißt es auch immer wieder, das, was verboten ist, das scheint uns ganz besonders liebenswert zu sein oder etwas Erstrebenswertes. Also das, worauf ein Verbot ausgestellt ist, hängt sehr eng mit unserer rebellischen Natur zusammen. Es ist die Sünde, die in uns eine Ablehnung gegen Gott bewirkt. Und somit alles, was göttlich ist, dass darauf reagiert unsere menschliche Natur mit Abweisung, mit Rebellion. Und wenn Gott etwas verbietet, dann muss das ganz besonders was Gutes sein, denn Gott will uns ja was Gutes vorenthalten. So denkt die sündige Natur eines Menschen. Und Apostel Paulus sagt hier, das, was ihr damals gemacht habt mit diesem Ziel, das bewirkte, oder die Frucht, die daraus entstand, war der sichere Tod. Denn als wir im Fleisch waren, also als wir noch in unseren Sünden lebten, als wir noch nicht wiedergeboren waren, nicht bekehrt waren, dann wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden. Und diese Leidenschaften der Sünden, die wurden durch das Gesetz, durch das Verbot in uns geweckt. Und der Lohn dafür war der Tod. Aber unsere wiedergeborene Natur, also die neue Schöpfung, die durch die Wiedergeburt passiert, also wir sind eine neue Kreatur, das heißt, unser Geist ist auferweckt worden. Unsere neue, wiedergeborene Natur ist dem Gesetz gegenüber tot. Wenn wir wieder dieses Bild aufgreifen, wir sind getauft worden in den Tod Jesu Christi und symbolisch stellen wir das auch dar, dass wir für die Sünde gestorben sind. Und weil wir für die Sünde gestorben sind, sind wir auch für das Gesetz gestorben. Das Gesetz greift nicht mehr an uns, hat keine Macht mehr über uns. Aber es bleibt nicht bei diesem Tod, sondern es, so wie Jesus Christus auferweckt wurde und dass wir in der Taufe wiederum auch symbolisch zeigen, wie wir aus dem Wasser aufstehen, so leben wir in der Auferstehung Jesu Christi. Damit wir, in Vers 6 heißt es, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Also das Gesetz hat einen gewissen Rahmen gestellt. Und wir merkten, dass egal was wir taten, war immer ein Verstoß gegen ein Gesetz, gegen ein Gebot, gegen ein Verbot. So wurden wir durch das Gesetz festgehalten. Aber weil wir jetzt diesem Gesetz gestorben sind, sind wir frei, Gott in einer anderen Weise zu dienen. Sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also wir dienen Gott nicht wie im Gesetz festgeschrieben, so tu das nicht und halten uns streng daran, sondern also wir handeln nicht nach dem geschriebenen Gesetz. Also im Gesetz steht so geschrieben, so handeln wir jetzt, sondern wir handeln, dienen Gott nach dem Geist. Dieses Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben. Wir tun es nicht, weil es so geschrieben steht, sondern weil es Gott so gefällt. Weil ich ihn ehren möchte, weil ich ihm dienen möchte, weil ich ihm gefallen möchte. Ich habe ein Bild aufgegriffen, das war für mich sehr aussagestark. Und zwar das ähnliche Bild wie im Vers 2 und 3 von der verheirateten Frau oder von einer Eheverbindung. Wie schon gesagt, da gibt es ja ein Gesetz, daran halten wir uns, sage ich mal so. Ne? Da sind wir per Gesetz als Ehemann und Ehefrau in einer Ehe verbunden miteinander. Und da gibt es Pflichten und gewisse Dinge, die man halt für die man sich entschieden hat, für die man sich verpflichtet hat. Und nicht umsonst kann eine Ehe dadurch zur Hölle entarten, wenn jeder einfach nur den anderen auf diese Gesetze, auf diese Gebote hinweisen würde und sagen, hier, du bist verpflichtet, mir diese Dinge zu tun. Und der andere würde das genauso tun. Und einander dieses einfordern. Und immer darauf hinweisen, hier hast du nicht eingehalten. Dort hast du dich daneben benommen und hier bist du deinen Pflichten, deinen Aufgaben, das, was du dich ja, verpflichtet, per Gesetz verpflichtet hast, mir gegenüber nicht gehalten. Und somit baut sich da ein Kleinkrieg auf und letztendlich entartet die Ehe zu einer Hölle. Wenn aber in dieser Ehe Liebe herrscht, wenn einer dem anderen aus Liebe versucht zu gefallen, aus Liebe versucht, ihm einfach das Beste zu tun, jeder, beide, so ist diese Ehe der Himmel auf Erden, weil man versucht immer mehr, ja, die Wünsche des anderen zu verstehen, zu erkennen, sie zu stillen, ohne sich an dieses Gesetz, geschriebene Gesetz zu halten, sondern man tut es, weil man den anderen liebt. Und diese Liebe vermag, dies zu tun. Und es entsteht kein Zwang, sondern man tut es freiwillig. Und der Nebeneffekt ist, dadurch, dass ich versuche, den anderen glücklich zu machen, werde ich glücklich. Genauso verhält sich das hier mit dem Gesetz. Und das versucht hier weiterhin auch nochmal klarzustellen. Apostel Paulus möchte es nochmal klarstellen. Weil ihr peinlich versucht habt, ja, das mosaische Gesetz zu halten, in jeden Stücken und zu gucken, es zu erfüllen, kam immer wieder das Gesetz mit der Forderung und hat gezeigt, da hast du wieder dich daneben benommen. Das hast du nicht eingehalten. Jenes, da bist du total daneben gewesen. Und in uns entstand sozusagen eine Abneigung gegen das Gesetz. Es ist sozusagen das Gesetz, das nur Feindschaft und Verdammnis hervorbrachte. Wir wurden in jedem Punkt immer wieder neu verdammt. Du hast da übertreten, bist des Todes. Hast da übertreten, bist des Todes. Wie sollten wir aufatmen? Ja? So sind wir sozusagen in diesen Rahmen festgesetzt und werden dort festgehalten. Und nun fragt der Apostel Paulus die Römer, wie sieht es denn aus? Zu welcher Schlussfolgerung kommen wir? Vers 7. Ist das Gesetz denn Sünde? Niemals, sagt er. Niemals ist das Gesetz Sünde. Also auf keinen Fall sollten die Leser zur Schlussfolgerung kommen, dass das Gesetz an sich schlecht wäre. Im Gegenteil. Wenn das Gesetz nicht sagen würde, du sollst nicht begehren, hätte ich nicht begriffen, dass Begierde ist, was Begierde ist und schon gar nicht Begierde als Sünde erkannt. Also das Gesetz war eine wirkliche Notwendigkeit, die Gott gebracht hat, um in diesem Fall zu zeigen, was Begierde ist und dass Begierde Sünde ist. Und er möchte es nochmal verdeutlichen und er zeigt in Vers 8 und 9, Apostel Paulus illustriert hier die Sünde in Aktion, also wie Sünde agiert. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Also die Sünde ergreift die Gelegenheit. Sie sucht nach einer Gelegenheit. Und jetzt sieht sie ein Gebot oder ein Verbot. Und sie nimmt diesen Verbot oder dieses Gebot als Anlass und weckt in mir die Begierde, dieses Gebot zu übertreten. Ich kam da auf ein Beispiel, von unserem Straßenverkehr, da gibt es ja auch Gesetze, die diesen Straßenverkehr regeln. Also als früher dann die ersten Autos kamen, also früher gingen die Menschen alle zu Fuß und man hatte da keine großen Schwierigkeiten, das irgendwie regeln zu müssen. Und als dann die ersten, Kutschen dann kamen mit den Pferden, da musste man schon zusehen, ne, dass man das irgendwie ordnete, damit da nicht ständig irgendwelche Unfälle passierten und Staus und wie auch immer. Und das verschärfte sich immer mehr, als die Motoren kamen, als die Autos kamen. Und somit wurde das Gesetz immer mehr strukturiert, immer mehr ausgeschrieben und festgelegt. Und auch die Strafen wurden immer größer. Und das kennen wir, diese Verhältnismäßigkeit kennen wir ja auch. Wir zahlen mittlerweile mehr dafür, dass wir zum Beispiel nicht angeschnallt sind im Auto oder für überhöhte Geschwindigkeit. Oder das sind so viele Sachen, die sich mit der Zeit ja noch verschärft haben. Hängt damit zusammen, wie oft halt Unfälle passieren. Und somit sind Gesetze darauf abgezielt, um eine gewisse ein Gefahrenpotenzial aufzudecken, aufzuzeigen und es einzugrenzen, es einzudämmen. Wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, ein schnelles Auto, und ich möchte es richtig zu testen, und ich fahre bedenkenlos auf einer Strecke und teste das Auto, und plötzlich kommt Schild 70. Ja. Jetzt möchte ich aber gerne schneller fahren, weil das Auto das hergibt. Die Straßenverhältnisse sind gut. Und somit kommt mir der Gedanke, ist kein Problem. Alle Gegebenheiten sind gegeben, einfach zu fahren, Straßenverhältnisse sind gut. Die Sünde ergreift die Gelegenheit, das Verbot, plötzlich wird mir es bewusst, so wie ich fahre, ich bin zu schnell. Ja? Also das Gebot als Anlass, aber es weckt in mir die Begierde, schneller zu fahren. Und das verhält sich im Straßenverkehr ja recht geordnet und simpel, aber es gibt sehr viele Bereiche in unserem Leben, wo wir die Macht der Werbung zum Beispiel nicht unterschätzen dürften. Ja? Wir leben ein ganz ruhiges, normales Leben und plötzlich kommt eine gewisse Werbung und uns wird bewusst, dieses Gerät, das habe ich noch nicht. Warum eigentlich nicht? Eigentlich müsste ich es ja haben. Und so wie die Werbung ist, wie hätte ich überhaupt bis jetzt mit ohne diesem Gerät überleben können? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also ich müsste es unbedingt haben. Und es gibt viel, viel schlimmer noch. Ja? Ich merke, da gibt es Dinge, ich habe einfach Dinge mitgenommen irgendwo. Ne? Und als ich merkte, dass das, was ich nehme, ist eigentlich klauen und nicht einfach nur mitnehmen. So wurde in mir dieser Drang, das mitzunehmen, noch stärker. Das ist die sündige Natur in uns. Also ohne Sünde ist eigentlich das, ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ja? Oder nicht festgestellt oder nicht diagnostiziert. Aber wenn das Gesetz kommt, der Verbot in Kraft tritt, so wird die Sünde wird zum Leben erweckt und verführt mich. Das möchte der Apostel Paulus hier zum Vorschein bringen. Jetzt kommt eine interessante Frage, die möchte ich an euch weitergeben. Und zwar sagt er im Vers 9, zusammenhangshalber werde ich nochmal 8 auch dazu nehmen. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkt in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne das Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Wie ist das zu verstehen? Was meint ihr? Wie ist das zu verstehen? Als das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Seid ihr noch da? Der Gedanke mit Adam und Eva kam mir auch, ja? Als ich dieses las, kam mir sofort dieses Bild. Ja, wie gesagt, um nochmal dieses Bild aufzugreifen, der Begierde, auch früher, ja, als das Gesetz noch nicht da war, war Begierde Sünde. Noch war den Menschen nicht präsent, dass das Sünde ist. Aber als das Gesetz kam und das deutlich als Begierde darstellte und als Sünde darstellte, plötzlich wurde uns unsere Sündhaftigkeit bewusst. Also letztendlich ist es so, dass Gott ja auch sagte zu Adam in Eden, sobald du von dieser Frucht essen wirst, wirst du des Todes sterben. Und Adam und Eva haben von dieser Frucht gegessen. Wann sind sie gestorben? Geistlich? Ja. Körperlich? Noch nicht. Aber sie werden sterben. Also das ist auf jeden Fall dieser Tod auch gemeint, dass man letztendlich sterben wird. Aber der Geist starb. Und ich möchte das so auf den Punkt bringen, dass jede Sünde, die wir tun, die wir bewusst tun, ein Stückchen von uns stirbt. Und wir sterben immer mehr und werden immer mehr taub gegen das Reden Gottes in unser Leben, gegen das Wirken des Geistes in unser Leben. Aber es beinhaltet auch noch die andere Feststellung, dass das Gesetz mir plötzlich aufzeigte, so wie du lebst und du meinst, frei zu leben, du meinst, alles, was du tust, ist in Ordnung, ist legitim. Plötzlich zeigte mir das Gebot auf oder das Gesetz auf, nein, keineswegs. Du verhältst dich überall falsch. Du sündigst überall und bist des Todes. Und somit plötzlich, und das passiert mit jedem Menschen, das bewirkt der Heilige Geist, in jedem Menschen, der zu Gott geführt wird, er wird sich plötzlich seiner Sünden bewusst, seiner Sündhaftigkeit bewusst. Und wo er meinte, frei zu leben, merkte er, er ist Sklave der Sünde. und sozusagen stellt fest, er ist ja tot. Er ist ja tot in den Sünden. Das war ihm früher nicht bewusst, als er mit dem Gesetz noch nicht konfrontiert war. Aber plötzlich wird ihm bewusst, so wie ich lebe, ich bin ja tot. Und das möchte Apostel Paulus hier krass darstellen, dass sobald das Gebot kam, das Gesetz mir präsent wurde, starb ich. Und in Vers 10 und 11, da möchte Apostel Paulus nochmal hervorheben und feststellen, dass das Gesetz keineswegs was Schlechtes ist, was Böses ist. Vers 10 und 11. Ja. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Ja? Was ich schon sagte, das Gebot hat plötzlich mir aufgezeigt, ich übertrete und bin des Todes. Bin tot. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Also das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, brachte mir den Tod. Aber Schuld daran, dass ich tot war, war nicht das Gesetz, sondern Schuld daran war die Sünde. Sie ergriff die Gelegenheit des Verbots und verführte mich. Und danach benutzt wiederum die Sünde das Gesetz, um mich zu töten. Und genau das ist die Strategie Satans. Er möchte die Sünde erst schmackhaft und schön darstellen, sodass man meint, ohne dieses nicht überleben zu können. Aber wenn man gesündigt hat, dann kommt er mit dem Gesetz und sagt, hier, im Gesetz steht geschrieben und du bist des Todes. Für dich gibt es keine Errettung. Für dich gibt es keine Gnade. Du gehörst zu mir. Das möchte Satan auch mit dieser Strategie bewirken. Und Apostel Paulus sagt hier im Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also er möchte darstellen, dass es dabei bleibt. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist ein vollkommener Spiegel von Gottes heiligem Charakter. Und die Forderungen des Gesetzes sind heilig, gerecht und gut. Also Gottes Maßstab ist gut. Es ist der Maßstab, wie man Gott gefallen könnte. Wenn jemand das Gesetz vollkommen halten würde, würde er Gott gefallen. Das Problem ist, dass keiner es halten kann. Und somit kann er Gott nicht gefallen. Aber das Gesetz ist davon nicht schlecht, sondern das Gesetz ist heilig und auch seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Und dann sagt Apostel Paulus nochmal in Vers 13, hat mir nun das Gute jetzt den Tod gebracht? Niemals. Sondern die Sünde ist es gewesen. Die hat mir den Tod gebracht, aber hat das Gute dazu benutzt. Und zum Schluss finde ich sehr interessant, dass er das hier nochmal hervorhebt. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebot. Also die Forderungen des Gesetzes sind dazu gewesen, wurden uns dazu gegeben, damit die Schlechtigkeit der Sünde offenbar wird. Damit die Sünde nicht einfach für uns nur harmlos ist, etwas, was man nicht tun sollte, aber naja gut, sondern sie ist todbringend. Und zwar den ewigen Tod bringend. Also die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde sollte durch dieses Gesetz, durch das Gebot aufgezeigt werden. Und genau das möchte Apostel Paulus der Gemeinde in Rom feststellend sagen. Das Gesetz kann den Gläubigen, der an Jesus Christus glaubt, in seinen Tod hineingetauft ist und zu neuem Leben auferstanden ist, dieses Gesetz kann ihn, diesen Gläubigen, nicht mehr verdammen. Es greift dann nicht mehr. Denn er ist für die Sünde, für das Gesetz tot. Aber der Zweck des Gesetzes ist dafür gegeben, damit wir von der Sünde überführt werden oder damit das Gesetz die Sünde überführt in uns, damit sie es aufzeigt, wo wir sündigen. Und genau das ist das, was Apostel Paulus Ihnen sagen möchte. Das Gesetz ist gut, ist heilig und das ist dazu da, damit wir erkennen, wie sündig wir sind und dass wir einen Retter, Jesus Christus, brauchen. Amen.